Liebe Geschwister, herzlich willkommen zu unserer Bibelstunde am Mittwochabend. Es ist ja wirklich eine Bibelstunde und kein Bibelgespräch mehr. Eure Ideen, eure Anregungen, eure Fragen und Antworten, die fehlen mir, fehlt der Austausch. Aber trotzdem bin ich froh, dass wir jetzt diese Technik zur Verfügung haben, um wenigstens über diese Medien miteinander zu kommunizieren. Ich muss dazu sagen, es ist für mich sehr aufwendig. Ich bin jetzt nicht unbedingt ein Technik-Nerd, trotzdem habe ich das mal aus meiner Schublade gezogen, bildlich gesprochen. Ich bin froh, wenn das alles läuft und wenn ihr mich verstehen könnt und wenn ihr den Bibeltext seht, der hier jetzt eingeblendet sein müsste. Bevor ihr euch fragt, was das ist, das Programm, das ihr hier seht, ist auf meinem Rechner installiert, My Bible. Das ist ein kostenloses Programm und man findet im Internet dazu auch unterschiedliche Bibelübersetzungen, die frei zur Verfügung stehen. Das sind meistens ältere Übersetzungen. Für mich ist interessant, dass ich diese Übersetzungen nebeneinander stellen kann und vergleichen kann. Das empfehle ich euch auch, falls ihr mal Bibelarbeiten selber gestalten möchtet, dass ihr euch solche Hilfsmittel, die ja zur Verfügung stehen, auch aneignet. Für mich persönlich ist dabei noch interessant, dass es den hebräischen und auch den griechischen Text gibt. Das ist dann bei mir als Theologe eigentlich auch ein Muss. Also wenn ich dann was vorbereite, dann gucke ich da ganz gerne mal rein. Ja, bevor wir einsteigen, und heute geht es weiter mit Daniel 3, ab Vers 20, möchte ich euch auch herzliche Grüße ausrichten von Markus Malesser. Der hat mich heute spontan besucht. Der war hier, stand vorhin vor der Tür, als ersten Aufnahmen machen wollte. Heute waren einige sehr nette Überraschungen und auch wenn es dann Störungen waren für die Vorbereitung der Bibelstunde, waren es doch sehr, sehr schöne und nette Gespräche. Manche von euch gucken ja jetzt auch hier zu. Das ist in gar keiner Weise negativ gemeint. Ich habe mich sehr gefreut, dass ihr euch gemeldet habt, dass wir auch nette Gespräche hatten. Ja, bevor wir jetzt hineingehen in den Text, möchte ich erst nochmal beten. Himmlischer Vater, danke, dass du da bist, dass wir uns bei dieser Bibelstunde auf dich freuen können. Danke, dass du uns dein Wort aufschließt. Danke, dass du uns dein Wort gegeben hast, dass du uns den Heiligen Geist gegeben hast, damit er uns in alle Weisheit mit hineinnimmt. Ach Herr, danke, dass du uns auch etwas gibst für unser geistliches Leben, Nahrung. Herr, du bist die Grundlage all dessen. Dafür wollen wir dir Danke sagen und wir freuen uns darauf, was du uns auch heute wieder mitgibst und wie du unser Leben bereicherst und veränderst. Segne du uns, segne du an jeden, der jetzt zuschaut. Gut, schauen wir mal hinein. Ich bin jetzt bei Vers 20. Und er befahl den besten Kriegsleuten, die in seinem Heer waren, dass sie Sadrach, Messach und Abednego bänden und in den glühenden Ofen würfen. Ja, wir sehen hier einen sehr erregten, einen sehr zornigen Nebukadnezar. Und jetzt sind die drei Freunde, Sadrach, Messach und Abednego, nicht mehr Bedienstete an seinem Hofstaat. Es sind keine hohen Würdenträger mehr, sondern es sind verurteilte Verbrecher und Rebellen, ja, die einer Strafe bedürfen. Darum werden sie gebunden. Es ist fraglich, ob sie sich hätten wehren können. Und ich glaube auch nicht, dass sie es überhaupt versucht haben. Aber es geht ja hier auch um eine Symbolik. Es geht hier darum, dass Nebukadnezar deutlich macht, diese drei sind gefallen in meinen Augen. Dann soll die Strafe kommen, sollen in den glühenden Ofen geworfen werden. Ja, was waren das für Öfen? Da findet man einiges dazu auch in der Literatur. Um es kurz zu machen, einfach zu sagen, sind wahrscheinlich keine Schmelzöfen gemeint, sondern Ziegelbrennereien. Also wir wissen, dass Nebukadnezar Ziegel gebrannt hat. Mit diesen Ziegeln hat man nicht nur Gebäude gesichert oder gestaltet, sondern man hat auch diese Ziegel gebraucht, beispielsweise um Dämme zu bauen. Es gibt da unterschiedliche Texte. Ich hatte mal einen gefunden bei Langdon. Der hatte alte Texte aus Nebukadnezars Zeit, unter anderem aus seiner Zeit, babylonische Texte einfach übersetzt aus dem Akkadischen. Und da sagt Nebukadnezar von sich in einem Protokoll: damit sich nicht Sandbänke im Euphrat ansetzten, ließ sich eine große Schanze im Fluss aus Asphalt und Brandziegeln herstellen. Also die Voraussetzung für Daniel 3 ist ja, dass es ein sehr großer Ofen gewesen sein muss. Das war aber nichts Ungewöhnliches zu dieser Zeit. Meistens haben die funktioniert wie große Rohre, wie große Tunnel, die auf der einen Seite geschlossen waren, auf der anderen Seite konnte man den öffnen und es kam noch frische Luft durch ein Ventilationssystem hinein. Diese Öfen, die konnte man bis zu 900, manche sogar bis zu 1000 Grad Celsius erhitzen. Das ist unvorstellbar. Und wir wissen, im Vers 19 sagt er ja in seinem Zorn, der Ofen soll 7-mal heißer gemacht werden. Ich denke nicht, dass sie es messen konnten und exakt auf diese Temperatur brachten, aber sie haben dann so geheizt, wie sie nur konnten. So eine Hitze musste erzeugt werden, die unvorstellbar war. Diesen Begriff des 7-mal heißer als sonst, das erinnert mich auch an die Rachelust des Lamech. Wir haben das Lamech-Lied, das steht in 1. Mose 4, Vers 24. Und da spricht auch Lamech von seiner Rache, die 7-mal härter sein muss. Also das, was man ihm antut, das vergilt er 7-mal stärker. Das ist die Sprache des Zorns. Es geht da nicht um Gerechtigkeit, sondern es geht darum, dass der andere noch mehr spüren muss, dass sich das nicht lohnt. Dass all die Taten ihm nicht nur im gleichen Maß vergolten werden, sondern einem höheren. Wir haben im Alten Testament das Sprichwort, also es ist ein Sprichwort geworden, es ist eine Aussage Gottes, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Und das ist ein Verhältnis, das uns heute Angst macht, das damals aber durchaus ein Fortschritt gewesen ist. Statt dieser Blutrache zu folgen, zu sagen, das, was du mir und meiner Familie angetan hast, das zahle ich dir noch stärker heim, dann die Betroffenen dann sagen, okay, das war Unrecht, du hast viel zu viel des Bösen uns zukommen lassen und darum werden wir uns auch wieder rächen und noch mehr dir widerfahren lassen. Das war eine Spirale der Blutrache. Dem wurde Einhalt geboten. Also der Begriff von Zahn um Zahn, Auge um Auge, das ist etwas durchaus Positives. Das sollte diesen Kreislauf durchbrechen. Und es hieß eigentlich, es soll dir nur so viel widerfahren, wie du mir angetan hast. Oder das, was jemand verbrochen hat, das muss er in dem gleichen Maße wieder gut machen. Hier hören wir aber die Sprache des Zorns, die da sagt, nee, nicht Gleiches mit Gleichem, sondern ich setze noch einen drauf, noch einen an, 7-mal mehr. Wir müssen uns auch manchmal fragen, wie gehen wir im Zorn um? Welche Rolle spielt dann für uns Recht und Gerechtigkeit? Es ist ganz einfach, den anderen zu einem Feindbild zu erklären, wenn man sich erniedrigt. Wenn man sagt, ich bin ein Opfer, ist der Böswilligkeit des anderen geworden, dann begehrt man auf, dann geht es eigentlich nicht mehr darum, etwas richtig zu stellen. Manchmal liegt man damit richtig. Manchmal gibt es Boshaftigkeit und es gibt auch bösartige Menschen, beziehungsweise es gibt Taten, die durchaus kein gutes, lauteres Motiv hinter sich haben. Aber manchmal tun wir den Menschen auch Unrecht. Das sehe ich zum Beispiel, ich habe zwei Jungs zu Hause, wenn die sich streiten, das kann ganz schön abgehen. Bin ganz froh, dass sie so langsam reifer werden, dass sie rücksichtsvoller miteinander agieren. Aber manchmal blutet einem das Herz, wenn man ihnen zuhört. Wenn man dann merkt, okay, jetzt muss ich eingreifen, weil sich das hochspielt. Dann heißt es, er hat das und das gemacht. Und wenn man dann ins Gespräch kommt, dann merkt man oft, dass da gar kein böses Motiv im Hintergrund war, sondern dass da Missverständnisse waren oder dass es durchaus sogar mal jemand gut gemeint hat, aber schlecht gemacht. Oder dass es anders angekommen ist oder dass man das Gute, was man gedacht hat, in einer Weise getan hat, die der andere einfach missverstehen musste. Ja, wir haben hier aber Zorn. Wie gehen wir im Zorn miteinander um? Im Grimm heißt es ja. Ich hoffe, dass wir im Zorn auch ein Stück Bewahrung erfahren, wenn wir uns Gott ausliefern, wenn wir wissen, wir sind vielleicht Menschen, die schnell erregt sind, die schnell auch das schnell mal in einen Wortwechsel geraten, dass wir dann auch uns überlegen, wie kann ich das nächste Mal, wenn ich in so einer Situation bin, mich bremsen? Wie kann ich am besten auch überlegt handeln, so dass ich ein Zeugnis bin, so dass andere erkennen, dass ich jemand bin, der von Gott lernen möchte? Ich glaube, dass wir gerade an diesen Stellen gut täten, wenn wir im Gespräch mit Gott bleiben, im Gebet bleiben, ihm diese Dinge auch anvertrauen, sagen, Herr, da muss ich Veränderung erfahren. Wenn wir da Buße tun, wenn wir es einsehen, wenn freut, wenn wir dann sagen können, Herr, bitte sei du bei mir, hilf du mir, dass ich an diesen Dingen nicht alleine bin, dass ich an diesen Stellen nicht einfach so bleibe, wie ich bin, sondern dass ich dort erkennen darf, dass deine Güte, dass deine Gnade mich ansteckt. Dass sie mich gelassener macht, dass sie mich ruhiger macht, dass ich in diesen Situationen nicht nur Feuer und Galle spucke, sondern dass ich dann auch merke, hey, es tut mir gut, erstmal Abstand zu haben, Abstand zu gewinnen und dann darüber nachzudenken, was ist jetzt weise, was ist jetzt gut, was würde dir Gott auch gefallen? Wenn man diese Frage allein stellen kann, in so einer Situation, dann merkt man, dann merke ich, wie ich wirklich runterkomme. Manchmal braucht man auch seine Zeit, ist dann gut, wenn man sie sich nimmt, wenn man nicht sofort antwortet, sondern wenn man sagt, du nimmst mir nicht übel, da muss ich erstmal drüber nachdenken. Und dann nach einer Zeit, wo man zur Besinnung kommen kann, wo man drüber beten konnte, dann eine Antwort gibt. Das ist meistens etwas Beeindruckendes, wo Leute auch merken, sie haben Respekt vor deiner Reaktion. Wollen wir mal weitermachen? Die Menschen, die drei Freunde, Sadrach, Mesach und Abednego, werden gebunden, weil sie ja jetzt Verbrecher sind. Sie sind nicht mehr Würdenträger. Sie werden in diesen glühenden. Dann heißt es, Vers 21, also wurden diese Männer in ihren Mänteln, Schuhen, Hüten und anderen Kleidern gebunden und in den glühenden Ofen. Ja, was wir hier haben, ist, dieser Feuerofen ist auch ein Symbol der Bibel. Es gibt mehrere Stellen, drei möchte ich uns dazu mal anführen. Und vielleicht gucken wir auch miteinander rein. Also, erste Stelle ist 5. Mose 4, Vers 20. 5. Mose 4, Vers 20. Es gibt da übrigens auch, da könnt ihr auch, wenn ihr online seid, mal gucken, tolles Programm bibleserver.com. Das möchte ich mal kurz vorstellen. Da habt ihr auch am Rand, habt ihr ganz tolle Sachen, wie zum Beispiel Daniel als Video. Wenn ihr auch eine Bibelarbeit vorbereitet, wenn ihr das selber gestalten wollt, erarbeiten möchtet, dann guckt euch erstmal das Buch im Zusammenhang an. Da werden ganz viele Fragen geklärt, man entdeckt. Man kann die Sachen einfach besser einordnen. Das haben die wirklich ganz toll gemacht. Ist auch nicht zu lang. Dann kann man in die Texte hineingehen. Wir haben jetzt, guck mal, ja, wir sind ja hier in der Übersetzung, die ist ein bisschen moderner. Es ist eine andere Luther-Ausgabe. Und er befahl den besten Kriegsleuten, die in seinem Heer waren, Schadrach, Meschach und Abednego zu binden und in den glühenden Feuerofen zu werfen. Das können wir mal hier gucken. 5. Mose. Und zwar Vers 4, Kapitel 4, Vers 20. Euch aber hat der Herr angenommen und aus dem Schmelzofen, nämlich aus Ägypten geführt, dass ihr sein Erbvolk sein sollt, wie ihr es jetzt seid. Ja, das ist ganz interessant, weil hier davon gesprochen wird, dass Gott sein Volk rausgezogen hat aus dem Schmelzofen. Es waren auch Ziegelöfen. Und die Ziegelöfen sind eine Symbolik für die Knechtschaft des Volkes in Ägypten. Und daraus hat er sie befreit. Hier auch mal eingeben. Euch aber hat der Herr angenommen und aus dem eisernen Ofen, nämlich aus Ägypten geführt, dass ihr sein Erbvolk sein sollt, wie es ist an diesem Tag. Ja, da sehen wir das hier auch bei den anderen Übersetzungen, ist das ganz ähnlich. Eisernen Schmelzofen, eisernen Ofen. Ja, damit ist eigentlich dieser Feuerofen, der Ziegelofen gemeint. Und da sieht man sogar aus dieser Übersetzung geht es vor, nämlich aus Ägypten. Nämlich aus Ägypten. Also das ist das Bild für Ägypten, für die Sklaverei. Gott befreit. Also wollen wir auch mal innehalten, wenn es um diesen Feuerofen geht, in dieser ersten Bedeutung. Hast du das schon mal erlebt, dass Gott dich von etwas befreit hat, dass er dich losgelöst hat aus etwas? Ich glaube, ganz grundsätzlich steht für uns ja anstelle der Sklaverei in Ägypten auch die Gefangenschaft. Vorher waren wir eben nicht frei. Wen der Herr frei macht, der ist wahrhaftig frei. Wir waren in der Sklaverei. Konnten eben nicht anders denken und anders handeln. Gott musste erst in unser Leben treten und uns die Freiheit geben, anders zu denken. anders zu empfinden, auch ein anderes Ziel haben zu wollen. Jetzt schauen wir mal noch weiter. Die andere Stelle ist Hesekiel 22, 18. So, komisches Gefühl, wenn ihr mir da über die Schulter guckt, aber wenn ihr eure Bibel dabei habt, könnt ihr ja auch mal in eure Bibel mit hineinschauen. Hesekiel 22, 18. Du Menschenkind, das Haus Israel ist mir zu Schlacken geworden und sind alle Erz, Zinn, Eisen und Blei im Ofen. Ja, zu Silberschlacken sind sie geworden. Hier geht es um Reinigung. Also der Feuerofen steht hier eigentlich dafür, dass die Menschen gereinigt werden von ihrem falschen Stolz und von ihrer Sünde. Auch an dieser Stelle ganz deutlich von ihrem Götzendienst. Also dass sie Gott geehrt haben, sondern anderen Dingen nachgelaufen und nachgejagt sind. Und da, wo unser Herz ist, da ist unser Gott. Dann können wir uns auch die Frage gefallen lassen, wo muss Gott uns reinigen? Welche Schuld verfolgt uns? An welcher Schuld sind wir auch noch gefangen? Denken wir auch an Ägypten. Was nimmt uns noch ein? Wo müssen wir geläutert werden? Gold beispielsweise ist auch ein Bild, das uns immer wieder in der Bibel begegnet, im Alten und im Neuen Testament, erstmal geläutert werden, gereinigt wird. Wo müssen wir gereinigt werden? Und wo ist vielleicht dieses Thema Götzendienst für uns auch noch? Hesekiel meinte ja tatsächlich auch Götzen aus anderen Völkern. Aber wir sehen ja auch, was uns alles zum Götzen werden kann in unserem Leben, wo wir viel Zeit mit verbringen, wo wir viel Energie opfern, wo wir auch sagen, wenn ich das habe oder wenn das in meinem Leben ist, dann bin ich glücklich. Von wem oder was erwarten wir wirkliches Lebensglück? Unser Lebensglück kommt alleine von Gott, von der Beziehung, die wir mit ihm haben und von der Sinnhaftigkeit, die er alleine in unser Leben mit hineinbringt. Und als dritte Stelle habe ich uns mal etwas aus dem Matthäus-Evangelium, also aus dem Neuen Testament zur Abwechslung, rausgesucht. Da werdet ihr gleich feststellen, dass die Biblia Hebraica da nicht mehr ist. Da habe ich hier zum Beispiel hier Textus Receptus, den ich da bei Neuen Testament Stellen ganz gerne anwende. Gucken wir da mal rein. 42 und 50, also Matthäus 13, Vers 42. Und werden sie in den Feuerofen werfen, da wird sein Heulen und Zähne klappern. Und werden sie in den Feuerofen werfen, da wird Heulen und Zähne klappern. Da geht es um das letzte Gericht, da geht es auch um den Ort der Bestrafung. Also Feuerofen ist auch etwas, das steht für etwas sehr Schlechtes, ja? Für die Strafe, was Unangenehmes. Das gilt es zu meiden. Hier bei Daniel 3, da ist das genau der Fall. Nebukadnezar nimmt es als Strafgericht für die drei Männer, die sich ihm nicht beugen wollten und seinen Gott nicht anbeten wollten. Schauen wir jetzt mal weiter. Vers 22. Denn des Königs Gebot musste man eilends tun. Man schürte das Feuer im Ofen so sehr, dass die Männer so den Sadrach, Mesach und Abednego hinaufbrachten, verdarben von des Feuers Flammen. Das ist jetzt ein ganz altes Deutsch. Gucken wir mal in die anderen Übersetzungen, zum Beispiel bei Schlachter. Weil nun der Befehl des Königs dringend und der Ofen übermäßig geheizt war, so tötete die Feuerflamme jene Männer, welche Sadrach, Mesach und Abednego hinauftrugen. Da wird es ein bisschen deutlicher, was wirklich passiert ist. Also, das erste ist, das Gebot des Königs musste eilends getan werden. Ja, wenn der König befiehlt, dann machen es die Untertanen. Sie führen den Befehl aus. Wenn du sagst, Gott ist dein König, dann ist das ja genauso. Wir können ja nicht sagen, Gott ist mein König, aber was er möchte, was er mir für Anweisungen gibt, was ihm wichtig ist, das ist mir egal. Also das ist Rebellion. Das ist Aufruhr im Herzen. Ich habe das oft erlebt und ich habe das auch selber bei mir gehabt. Ich bin Gott nachgefolgt. Ich weiß noch, als ich mich mit der Tauffrage beschäftigt habe, da war das erstmal so, dass ich noch ein überzeugter Theologe war, der die Säuglingstaufe für biblisch hielt. Studium, Theologiestudium, als ich an der Uni in Heidelberg war, da hatte ich einige Freunde, die gehörten zu Freikirchen. Manche von denen haben auch die Glaubenstaufe praktiziert und auch in Diskussionen immer wieder Gründe für die Glaubenstaufe benannt. Und dann habe ich gemerkt, okay, jetzt muss ich mich wirklich damit auseinandersetzen. Mal gucken, was die Bibel nicht alles Gutes auch im Petto hat als Munition gegen die Glaubenstaufe und für die Säuglingstaufe, für die Babytaufe. Ich hatte da schon vieles gehört, auch an Gedankenkonstruktionen, die vorlaufende, auslaufende Gnade und so weiter und so fort. Ist alles nicht biblisch, aber dazu ein andermal. Auf jeden Fall, mir persönlich ging es so, dass ich gemerkt habe, Glaubenstaufe ist tatsächlich die biblische Taufe. Das war für mich ein großer Schrecken. Und eigentlich wollte ich nicht zu diesem Ergebnis gelangen, weil ich dann genau wusste, wenn das biblisch ist, dann muss ich das ja alles hinterfragen. Und dann komme ich vielleicht zu dem Punkt, wo es darum geht, da muss ich mich ja taufen lassen. Das ist ja viel unbequemer, als einfach so bleiben zu können, wie man ist. Motiv steckt ja ganz oft dahinter. Wir wollen uns doch nicht verändern. Wir wollen doch nicht den komplizierten Weg gehen. Aber genau dieser schwierige, der schmale Weg ist der Weg, der zum Heil führt. Es ist etwas Gutes, wenn ich mich jeden Tag neu von Gott herausfordern lasse und dieser Herausforderung entspreche. Nicht allein die Dinge mir raussuche, die mir bequem und angenehm erscheinen, sondern die Dinge auch befolge, von denen ich weiß, die fordern mich heraus. Aber das sind doch die Dinge, die mich wirklich weit bringen, die mich voranbringen, die mich wachsen lassen im Glauben. So war es für mich dann auch ganz klar, ich muss mich taufen lassen. War sehr schwierig. Da gingen für mich persönlich einige Türen zu, die vorher weit offen gewesen waren. Ich habe mich da Gott anvertraut und habe gesagt, Herr, ich will dir einfach Folge leisten. Wenn du mir das sagst, dass das der richtige Weg ist, dann will ich das nicht hinterfragen, sondern will das tun. Ich will dann dir auch vertrauen, dass du die Wege weißt für mich, die sich danach öffnen werden. Genauso hat Gott es gemacht. Genauso werden wir es nicht bereuen, wenn wir den guten Weg für uns in Anspruch nehmen. Wir sagen, mein König befiehlt und ich tue. Ja, Gott ruft uns auch heute, seine Stimme ist laut und sie ist deutlich. Ich möchte uns dazu einladen, dass wenn wir das an irgendeiner Stelle unseres Lebens wissen, dass wir irgendwas aufschieben, was uns Gott eigentlich deutlich gemacht hat, was uns schon lange klar geworden ist, dass wir das jetzt anpacken. Jetzt anpacken. Nachher, nach diesem Bibelgespräch auch, oder wenn du heute Abend im Bett liegst, dir nochmal Gedanken dazu zu machen. Gott zu befragen, Herr, was ist in meinem Leben, was vielleicht nicht in Ordnung ist? Oder was fehlt noch in meinem Leben? Dann kann es sein, dass er sagt, rufe morgen den und den an, entschuldige dich. Oder du hast die und die Eigenschaft und ich habe dir immer wieder gesagt, da musst du dran arbeiten, da will ich dir Heilung schenken, aber du weichst mir immer wieder aus. Oder wo es um andere Dinge geht und Kontakte, dass es vielleicht um meinen Beruf geht, was auch immer. Gott kann es ändern. Aber er will es nicht gegen deinen Willen tun. Dir tun. Vielleicht wartet er immer noch auf dein Einverständnis, darauf, dass du sagst, hier bin ich Herr. Klopfst an die Tür meines Herzens und jetzt möchte ich dir weit aufmachen, verändere du mich so, wie du mich haben willst. Schau mal weiter. Genau, also das Gebot musste man eilends umsetzen. Und dann passiert das, was uns vor Augen führt, wie gefährlich dieser Ort ist, an dem sie sich gerade befinden. Sie machen das Tor auf und durch die Umkehrung des Luftzuges schlagen die Flammen heraus, aus dem Ofen heraus. Und weil er so heiß ist, werden diese Elitesoldaten, die die drei Gefangenen begleitet haben, werden vor dem Feuerofen, an diesem Tor zum Feuerofen, verbrannt. Aber die drei Männer, Sadrach, Mesach und Abednego, fielen hinab in den glühenden Ofen, wie sie gebunden waren. Jetzt ist es aus. Also jetzt haben wir die Situation von Märtyrern. Menschen, die sich in ihrem Leben einfach von Gott getragen wussten, sind nicht niedergefallen, haben kein Götzen angebetet. Das ist eben oft die Konsequenz. Und hier hört es bei vielen auch schon auf, zumindest von den Lebensberichten. Paulus, Petrus, wer auch immer, viele, viele Menschen sind für ihren Glauben gestorben und viele Menschen sterben auch heute noch für ihren Glauben. Könnt das selber auf YouTube mal suchen. Es gibt so viele Zeugnisse weltweit. Durch diese Corona-Krise gibt es Geschwister, die in Ländern leben und Gott noch größer anbeten, noch lauter lobpreisen. Und das ist so ein wunderbares Zeugnis. Selbst Menschen in Ländern, in denen der Glaube unterdrückt wird, wie zum Beispiel in Pakistan, Vielleicht findet ihr das, vielleicht suche ich das nochmal raus und spiele das das nächste Mal ein. Das ist wirklich anrührend, wie unsere Glaubensgeschwister in diesen Ländern, in denen man für seinen Glauben noch verfolgt wird, auf die Straße gehen, miteinander Lobpreis machen, weil sie Gott vertrauen. Sie sagen, mein Herz ist so voll, ich liebe meinen Herrn so, dass ich ihn groß machen möchte, dass auch andere Menschen von ihm hören, mit ihm in Kontakt kommen. Nicht wenige müssen dafür auch einen Preis bezahlen. Viele Menschen sind für ihren Glauben gestorben und tun. Aber hier geht es weiter. Gott möchte ein Zeugnis setzen, denn Gott kann, wenn er will, auch anders machen. Aber wir sehen hier, wir können es auch festhalten, erstmal, die drei Männer waren bereit, ihr Leben zu opfern, weil sie Nachfolge sehr konsequent und konkret ausgeübt. Ist es bei uns auch so? Sind wir bereit, auch ein Opfer zu bringen für unseren Glauben? Da entsetzte sich der König Nebukadnezar und fuhr auf und sprach zu seinen Räten: Haben wir nicht drei Männer gebunden, in das Feuer lassen werfen? Sie antworteten und sprachen zum König: Ja, Herr König. Er antwortete und sprach: Sehe ich doch vier Männer frei im Feuer gehen, und sie sind unversehrt, und der vierte ist gleich, als wäre er ein Sohn der Götter. Und Nebukadnezar trat hinzu vor das Loch des glühenden Ofens und sprach: Sadrach, Mesach, Abednego, ihr Knechte Gottes des Höchsten, geht heraus und kommt her. Da gingen Sadrach, Mesach und Abednego heraus aus dem Feuer. Also hier absolute Kehrtwende bei Nebukadnezar. Ja, er entsetzt sich. Wir wissen auch, diesen Begriff, wenn man den im Griechischen dann hat, vorfindet, ist auch interessant, wie es immer wieder berichtet wird, wenn Jesus was gesagt hat und das Volk entsetzte sich. Da passiert etwas, da ist etwas nicht gewöhnlich. Im Neuen Testament hören die Menschen ganz genau, dass seine Worte anders sind, dass da eine Macht dahinter steht, dass sie angerührt werden. Sie entsetzen sich, weil Gott mitten in unser Leben hineinspricht. Das ist eine Situation, in der uns wirklich anders werden kann, wo wir merken, boah, ist die Gegenwart Gottes. Dann fallen die Menschen im Alten und im Neuen Testament, aber auch in unserer Zeit, auf ihr Angesicht nieder und beten an. Das ist die natürliche Reaktion, Gott emporzuheben, seinen Namen anzubeten, ihn anzubeten. Ja, hier ist es, dass der König sich auch entsetzt. Er merkt, hier passiert etwas, was nicht mit, ja, mit gewöhnlichen Erklärungen ist es nicht getan. Da ist tatsächlich jemand am Wirken. Und noch mehr. Es sind nicht nur drei Personen, die nicht verbrennen in dem Feuer. Das wäre ja schon schauerlich genug. Sondern da ist noch eine vierte Person. Und diese vierte Person erscheint dem Nebukadnezar wie ein Sohn der Götter. Nicht wenige haben das so ausgelegt, dass damit ja eindeutig Jesus Christus gemeint ist. Aus dem Begriff Sohn der Götter allein ist es nicht herauszulesen. Das ist ein Begriff, der uns im Akkadischen immer wieder begegnet, im Aramäischen und auch gerade in der Zeit des Nebukadnezar sind das Begriffe, die könnten Engelwesen bezeichnen. Später sagt er ja auch etwas über Engel, Nebukadnezar, benutzt da einen anderen Begriff. Was er damit meint, ist eine Person, die nicht von dieser Welt sein kann. Kann sein, dass das Jesus ist. Wir wissen, Christus, der Gesalbte, der Messias, ist ja jemand, der in diese Welt gekommen ist. Da wurde nicht hier geboren als Mensch und dann auserwählt, sondern er war, man sagt in der Theologie, präexistent. Präexistent. Er lebte also schon beim Vater. Bis dann diese Welt gekommen. Die Dreieinigkeit ist jetzt keine Theologie, die uns explizit begegnet, aber wir haben immer wieder Anmerkungen, dass Gott ein Gemeinschaftswesen ist. Sein Geist, der Geist Gottes, von Anfang an wird der erwähnt. Der Sohn wird auch immer wieder benannt, in unterschiedlicher Form, als Weisheit, als Wort, aber auch als der, an dem der Vater sein Wohlgefallen hat. Ja, es kann Jesus sein. Möglicherweise ist er es. Aber es ist auf jeden Fall die Gegenwart Gottes, die bei den dreien ist. Gott lässt die Menschen, die bereit sind, sich für ihn hinzugeben, nicht alleine. Jesus sagt, wer sein Leben verliert um meinetwillen, er wird es finden. Da geht es nochmal um ein ganz anderes Leben. Ein Leben, das eine hohe Qualität besitzt, die wir als Menschen ihm nicht geben können. Die Welt kann unserem Leben nicht diesen Wert geben, den der Schöpfer ihm geben kann. Eine Ewigkeitsqualität. Hier sehen wir, Gott ist mittendrin. Selbst in den Stunden unseres Leidens, selbst in den Stunden unserer Not, lässt er uns nicht. Doch ein Wort, das sich hier erfüllt, aus Jesaja, wo es ja direkt heißt, dass das Gott es nicht zulässt, dass wir verbrennen im Feuer. Dennoch sind Menschen für ihren Glauben auch verbrannt. Das, was hier geschieht, ist auch ein sichtbares Zeichen für das, was in der unsichtbaren Welt geschieht. Dass Gott da ist, dass er uns nicht verlassen hat. Und er empfängt auch die Menschen, die vielleicht verfolgt worden sind oder viel Unrecht erleiden mussten. Könnt ihr selber mal nachlesen. Hier ist auch ganz schön eine Parallelstelle. Jesaja 43, Vers 2. Denn so du durch Wasser gehst, will ich bei dir sein, dass dich die Ströme nicht sollen ersäufen, und so du ins Feuer gehst, sollst du nicht brennen und die Flamme soll dich nicht versengen. Hier, Schlachter, wenn du durchs Wasser gehst, so will ich bei dir sein. Und wenn durch Ströme, so sollen sie dich nicht ersäufen. Wenn du durchs Feuer wandelst, sollst du dich nicht verbrennen und die Flamme soll dich nicht anzünden. Also eigentlich wunderbar, wie das hier ausgedrückt wird. Man kann es eigentlich mit anderen Worten kaum besser beschreiben. Gott ist da in aller Not. Egal wie sie auch aussehen mögen, Gott ist der Treue, der noch mehr Einfluss über unser Leben haben soll als all die Nöte und als all die Bedrohungen, die sich da auftun. Ja, hier noch ein paar Verse und dann hören wir mal auf. Ich muss das nämlich noch schneiden und ich weiß noch gar nicht wie. Ja, ich hoffe, dass das heute Abend noch rechtzeitig alles im Kasten ist. Wir haben jetzt bei mir nämlich auch schon 5. Ich bin schon den ganzen Tag jetzt hier und kam ja immer wieder eine schöne Überraschung dazwischen. Das ein oder andere Gespräch oder Begegnung. Jetzt muss ich aber gucken, dass wir vorankommen. Ja, also er ruft sie heraus. Benennt sie beim Namen. Hier haben wir es nochmal. Sadrach, Mesach, Abednego. Also es sind jetzt nicht nur die Verbrecher, die drei Leute, die hineingeworfen werden, sondern es sind Personen. Gott gibt uns unsere Würde wieder. In der Welt zählen Menschen nicht. Das sehen wir jetzt auch. Corona-Krise, da kann man ganz unterschiedlich dazu stehen und selbst Experten streiten miteinander. Man weiß auch nicht, was politisch alles noch mit hineingenommen wird in das ganze Thema, was man sowieso alles schon noch bearbeiten wollte. Und jetzt ist eine gute Zeit, um das dem Bürger auch noch aufzubürden. Mag ja alles sein, aber man kann auch viele gute Sachen aus dieser Zeit entnehmen. Zum Beispiel, dass wir mal innehalten müssen. Wir uns jetzt mal wirklich fragen müssen, was ist mein Leben wert? Dass wir auch merken, wie schnell sich Dinge verändern können, von heute auf morgen. Dinge, die wir uns vorher überhaupt nicht vorstellen konnten. Gott gibt uns unseren Wert wieder, den die Gesellschaft uns manchmal rauben möchte. Ein Menschenleben, wie gesagt, zählt nicht viel, aber bei Gott schon. Bei Gott kommst du deine Würde. Und hier, ja, durch Gott haben diese drei Personen auch wieder ihre Würde gefunden. Auch der König benennt sie, nicht nur beim Namen, sondern, wie sagt er hier, ihr Knechte Gottes des Höchsten. Geht heraus und kommt her. Plötzlich haben sie wieder einen Hoheitstitel, nämlich Knechte Gottes des Höchsten. Da sehen wir, wir haben vielleicht nicht immer die höchste Funktion in dieser Welt. Wir ernten vielleicht nicht gerade Bewunderung, auch nicht für unseren Glauben. Manchmal wird man schon auch dafür belächelt und nicht ganz ernst genommen. Manchmal auch verachtet oder angefeindet. Ich hoffe, dass dann Anfeindungen nicht deshalb bei uns ankommen, weil wir uns schlecht verhalten. Sondern wenn wir wirklich all das erdulden, weil wir unseren Glauben leben, einen einladenden, einen fröhlichen, einen gnädigen Glauben, der Gott so widerspiegelt, wie er ist, in all seiner Liebe und Größe. Und das ist schon eine Herausforderung, der wir wahrscheinlich alle nicht entsprechen. Wenn wir dem wenigstens nahe kommen, dann merken wir auch, dass Gott da ist. Dass Leute dann schon auch in Bewunderung verfallen können. Nämlich, wie ist das denn mit den Menschen, die immer über unseren Glauben gelächelt haben, entweder offen oder hinter vorgehaltener Hand. Wenn die dann mal in wirkliche Not fallen, sind es doch oft genau die Personen, die sich dann bei einem melden, die dann anrufen und sagen, hör mal, Kannst du mir da vielleicht was sagen? Oder ich weiß nicht, wie ich da weitermachen soll. Oder kannst du mit mir beten? Hast du das schon mal jemandem angeboten? Ein Freund, der sich an dich gewandt hat? Eine Bekannte, die eine bestimmte Sorge hatte, eine Not hatte? Man war unter vier Augen, das ist nochmal wichtig. In der Gruppe verhalten sich Menschen manchmal ganz anders, dann ist ihnen sowas peinlich. Aber unter vier Augen, wie offen die Menschen plötzlich sind, wenn man ihnen anbietet, soll ich für dich beten? Möchte dass ich jetzt für dich bete. Dann viele sagen ja. Dass sie dann merken, dass da wirklich was an Gott gegenwärtig ist. Das ist nicht unsere Kraft, das ist nicht unser Vermögen, sondern das ist Gottes Wirken. Den Schwachen. Schwachen ist Gottes Kraft mächtig. Und die Fürsten, Herren, Vögte und Räte kamen zusammen und sahen, dass das Feuer keine Macht am Leibe dieser Männer bewiesen hat. Ihr Haupthaar nicht versengt und ihre Mäntel nicht versehrt waren. Ja, konnte keinen Brand an ihnen. So, alle Sinne werden hier noch angesprochen. Es ist ein Feuer, das jedes Leben ausgelöscht hätte. Aber Gottes Kraft stärker. Seine Liebe hat diese drei Leben erhalten. Auch uns zur Ermutigung. Nicht nur für diese drei Personen, sondern auch für all die Menschen, die das gesehen haben, die Fürsten, die Herren, die Vögte, die Räte, der Großkönig selbst. Alle wurden Zeugen der Größe Gottes. Und ja, auch. Uns soll es genauso ermutigen, über die Jahrtausende hinweg, auch für den heutigen Tag, für diesen Augenblick soll es zu dir sprechen und zu mir und soll uns ermutigen. Dieser große, wunderbare Gott ist bei uns, hat uns Verheißungen gegeben und zu denen steht er auch treu. Er wird sie erfüllen. Das wünsche ich dir, dass du in diesem Selbstbewusstsein, in dieser Freude nicht nur den heutigen Abend verleben kannst, sondern dass du in dieser Gewissheit weißt, alles, was noch kommen mag, was du noch nicht siehst, hat Gott in seiner Hand und unser Leben auch, meint es gut mit uns. Darum gehe hin im Frieden des Herrn. Amen.